Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Moin.
Moin?
Übrigens, als ich auf der Wiesn war und Interviews geführt habe, dann muss man ja immer so, keine Ahnung, irgendwelche Leute anlabern und die fragen irgendwie, wie die das finden und was die sagen und so. Das sind ja einfach irgendwelche Leute, das sind ja keine vorabgesprochenen Interviews. Und ich habe zu einem einfach Moin Servus gesagt. Ich meine so, Moin Servus. Und er so, Moin Servus?
Hä?
Ich so, ja, das ist, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich mag einfach Moin und ich mag Servus irgendwie. Ich mag es beides, deswegen sage ich manchmal Moin Servus.
Also was ich im Moment gerne sage, das wechselt immer. Ich sage immer eine Sache ganz lange. Und dann nervt es mich irgendwann und dann sage ich was anderes. Im Moment sage ich Gumo.
Oh, nee.
Das ist das so lustig. Oh. Gumo.
Gumo ist ganz schlimm. Gumo ist so wie Galligrü.
Oder was ich früher ganz oft gemacht habe, und das fand ich voll cool, bis mir einer meiner Mitarbeiter gesagt hat, dass das der Wendler immer sagt. Seitdem sage ich das nicht mehr.
Hey, good morning in the morning.
Und dann so,
Ja, ja, gut. Ja.
Du weißt schon, dass das der Wendler sagt?
Ja, weil er das missbraucht hat sozusagen. Es gibt ja diesen Clip von ihm, wo er sagt, Good morning in the morning in Southwest Florida.
Oh Mann, ey.
So, und deshalb, ja, kann, aber ich sag auch häufig Good morning, aber ich sag das dann extra Good morning in the morning, sag ich dann.
Toll.
Good morning in the morning.
What? Auf gar keinen Fall sag ich das mehr. Ist vorbei.
Ach, man kann sich ja auch ein bisschen über Wendler lustig machen. Also, ganz
ja, aber die denken, ich bin Wendler-Fan. Das ist, weiß ich jetzt nicht.
Oh, geil, der Wendler. Naja, auch dieses Video von ihm. Egal. Es wurde auch auf alles angewandt. Das ist echt geil. Was geht ab? Wie geht's? What's life saying? What is popping? What's new?
Also ich war am Wochenende auf dem Mari Mari Angel Lauf in Kölle.
Ah ja, ich hab's gesehen, ja.
Ich war sehr Mari und auch angelic.
Du warst der Mari und du hattest ein Tütü an. Warum zur Hölle hattest
ja,
du ein Tütü?
Also ganz
an?
Ehrlich, das mit dem Tütü ist wieder so eine typische Sarah-Story einfach. Wir hatten mal gesagt, dass wir Tütüs anziehen. So. Aber das ist daraus geworden. Ich war die Einzige irgendwie. Meine eine Freundin sagte dann
aber
so.
Aber deine eine Freundin hatte doch auch noch eins
ja,
an,
aber
oder
während
nicht?
Des Laufs dann nicht. Sie hat es dann, bevor es dreckig geworden ist, hatte sie es dann ausgezogen. Und meine andere Freundin, die ist 100.000-prozentig, ey, liebste Freundin, du hast echt gefehlt, mit mir das Tütü bis zum Ende durchgezogen hat, die wurde kurzfristig krank und ist nicht mit. Und meine
so.
Andere Freundin sagte so, ja, das mit dem Tütü sah voll scheiße aus. Ich so, hä? Habe ich was verpasst? Wir sind gleich voller Matsch. Ja, aber das sah voll kacke aus. Okay, gut. Dann nicht. Und den pinken Lippenstift, den ich drauf hatte, da habe ich echt Schleichwerbung für gemacht, weil mich ein paar Frauen echt gefragt haben, weil der Lippenstift so bombenfest gehalten hat, welche Marke das war.
Ja, das ist doch der von Maybelline, oder nicht?
Dürfen wir Schleichwerbung
Dieser
machen?
Superstay.
Ich weiß es nicht. Ist der von Maybelline?
Ja, sicher.
Das ist so ein Wet-Dings.
Das ist doch keine Schleichwerbung, das ist einfach richtige Werbung. Maybelline, Sponsor uns mal.
Ja, ehrlich. Ohne Scheiß, ich habe fast alle eure Farben.
Aber wie lustig wäre das, wenn Maybelline uns sponsern würde? Das wäre so richtig random. So, okay, wir machen so nichts über Beauty und Make-up, aber Sponsorship ist Maybelline.
Ja.
Aber die haben echt, also dieser Lippenstift von denen, der hält echt Bombe. Den hatte ich jetzt auf der Hochzeit auch wieder an am Wochenende.
Den habe ich in allen möglichen verschiedenen Farben. Je nachdem, was meine Göttin gerade für Vibes hat, nehme ich halt verschiedene Lippenstiftsfarben.
Okay, alles klar. Jetzt beginnen wir mit der Folge. Hallo! Wer noch nicht abgeschaltet hat... ihr seid hier wirklich in einem einigermaßen seriösen Podcast. Also ich verspreche es euch, es wird doch seriös.
Ja.
Also wir sprechen in dieser Folge über etwas, was in einer Form mit Sicherheit viele von euch schon mal gesehen haben. Und zwar sprechen wir über die Selbstverletzung. Selbstverletzendes Verhalten assoziiere ich zumindest als allererstes mit Ritzen, mit dem klassischen Ritzen. Viele von euch haben ja bestimmt schon mal gesehen, dass Bekannte oder vielleicht auch Freunde ja Narben auf dem meistens Unterarm haben oder Oberschenkel. Und das ist ja ein Phänomen, was, wie gesagt, relativ bekannt ist. Aber ich glaube, die Hintergründe dessen werden nicht so häufig ergründet. Und dass selbstverletzendes Verhalten ja nicht nur Ritzen bedeutet. Also das ist so irgendwie das Klassischste, was man kennt. Aber da fällt ja noch einiges anderes drunter. Und ich bin mir sicher, Sarah, dass du schon einige Erfahrungen damit gemacht hast in Form deiner Jugendlichen oder Klienten, die sich selbst verletzen oder selbst verletzt haben.
Yep. Also selbstverletzendes Verhalten ist einer der gängigsten Sachen, mit denen ich zu tun habe. Also es ist fast jeden Tag so, dass ich damit in Berührung komme. Es gibt noch ein paar Mythen so rund um das Thema Selbstverletzung und um da so ein bisschen aufzuklären, sprechen wir da heute drüber.
Hast du denn am Anfang einen Fall dabei?
Yep. Und zwar habe ich einen Fall dabei von einem Mädchen, was zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, hochgradig selbstverletzendes Verhalten gezeigt hat und es selber halt gar nicht so wusste. Sie hat nämlich ganz viele verschiedene Sexualpartner ohne Verhütung, also ohne Kondom gehabt.
Okay.
Und hat auch da tatsächlich sehr selbstschädigendes Verhalten an den Tag gelegt, weil sie sich da schon hat auch benutzen lassen. Und es war auch kein, ich sag jetzt mal, Liebe machen Sex, sondern die Gartenarbeit, die da ausgeübt worden ist, war schon grobes Unpflügen und Hacken, ja. Und jedes Mal hat sie sich danach echt nicht so gut gefühlt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich so, pass mal auf, du zeigst hier schon hochgradig selbstschädigendes und zerstörerisches Verhalten.
Mhm.
Und da war sie irgendwie völlig vom Kopf gestoßen, hat die gesagt, ich ritze mich nicht, das stimmt nicht. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen. Und da waren ein paar Ursachen dabei, die wir heute auch besprechen werden, wo es ganz eindeutig war, dass sie sich selbst schädigen wollte. Und das war so ein Fall, wo ich dachte so, krass, ja, heutzutage, ne, das, was du auch gesagt hast, reden viele über das Ritzen. Manche kennen auch noch Verbrennung maximal. Und dann hört das auch schon auf. Und sie sagte dann auch, ja, aber ich will ja keine Aufmerksamkeit. Man ritzt sich ja nur für Aufmerksamkeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auch das ist ein großer Mythos. Das ist definitiv nicht die Hauptmotivation bei selbstverletzendem Verhalten. Sondern was dahinter steckt, ja. Das werden wir hoffentlich dann heute besprechen.
Genau. Zu Beginn sollten wir vielleicht erstmal definieren, was selbstverletzendes Verhalten ist. Du hast ja gerade schon angekündigt, beziehungsweise schon geteased, dass es nicht nur das klassische, in Anführungszeichen, Ritzen und Verbrennen ist.
Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass selbstverletzendes Verhalten keine eigene psychische Erkrankung ist, sondern eher ein Symptom einer psychischen Störung oder Erkrankung.
Mhm.
Also es ist nicht eine alleinstehende psychische Erkrankung, ja, sondern das weist immer darauf hin, dass meistens noch was anderes im Argen ist.
Mhm.
Es gibt nicht nur physische Selbstverletzung, sondern auch dieses, was ich eben beschrieben habe, selbstgefährdendes Verhalten. Das ist diese psychische Selbstverletzung. Und was mir ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass es ein ganz, ganz tiefer Schmerz dahinter steckt. Also egal, wie massiv die ist, kein Mensch macht das aus Langeweile und kein Mensch macht das, weil er irgendwie Aufmerksamkeit generieren will, sondern es muss immer mehr dahinter stecken. Und umso weniger man das ernst nimmt, desto massiver wird es. Weil es ist, eine Selbstverletzung ist immer eine bewusste Schädigung des Körpers. Also im vollen Bewusstsein, sich schädigen zu wollen, schädigt man sich. So, das ist letztendlich ja auch bei diesen ganz vielen verschiedenen Sexualpartnern. Also es war ihr schon bewusst, dass ihr das nicht gut tut. Sie hatte das nur nicht unter selbstschädigendes oder selbstverletzendes Verhalten gebucht. Und selbstverletzendes Verhalten und die Arten der Selbstverletzung sind halt unterschiedlich schwer möglich. Also ganz leichtes Ritzen ist da drin, bis zu massiven Schnitten oder verprügeln lassen. Also das alles gehört zur Selbstverletzung. Ne? Es ist so, dass so der Druck, sich selbst verletzen zu wollen, das ist so eine Anspannungskurve, der baut sich auf. Es gibt häufig nicht nur einen einzelnen Auslöser dafür. Und was auch noch ganz wichtig ist für die Definition, es sind keine suizidalen Absichten. Also die Person, das sagt man ja dann häufig, hast du die Schnitte falsch gesetzt, bist du zu blöd dafür. Nee, es ist schon ganz klar, dass man sich da nicht umbringen möchte. Also nochmal ganz kurz und knapp, es sind selbst zugefügte Handlungen, die Schmerzen oder oberflächliche Schäden verursachen, aber nicht zum Tod führen sollen.
Und ich meine, selbst zugefügt ist ja dann auch Definitionssache, weil mit das mit den Sexualpartnern ist ja nur indirekt selbst zugefügt.
Ja.
Also Ritzen ist ja ganz klassisch, ne? Du sitzt alleine im Raum zum Beispiel und machst es selber. Dazu zählt halt auch, dass du selbstverletzendes Verhalten zulässt, indem andere Leute dich verletzen und du dem halt nichts entgegensetzt sozusagen.
Ja, genau. Was es noch für Arten gibt, da sprechen wir später darüber. Ich habe einige verschiedene Arten im Laufe der Jahre kennengelernt und bin immer wieder verwundert darüber, dass dass vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, was sie sich selber und ihrem Körper damit antun. Also in der Regel ist es so, dass selbstverletzendes Verhalten im Jugendalter beginnt, so mit 12, 13 Jahren. Und eine besonders betroffene Gruppe ist zwischen 14 und 17 Jahre. Also ca. 20-30% der Jugendlichen haben sich in dem Alter schon mal selbst verletzt. Und tatsächlich, hast du das auch schon mal gemacht?
Nee.
Also ich habe das auch schon mal gemacht in meiner verzweifelten Wunschvorstellung, meiner heißen Flamme zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Mit 16.
Hä?
Ja, ich habe mir den ersten Buchstaben auf meinen Arm, ganz, ganz leicht. Ja, das war das Dümmste und Lächerlichste und ich habe es danach direkt wieder bereut und nie wieder gemacht. Aber diese scheiß Buchstaben hatte ich schon nach relativ lange tatsächlich.
Boah, ey, zum Glück hat sich da nicht so eine fette Narbe gebildet.
Nein, das ist ja auch so, ne, dass selbstverletzendes Verhalten sich aufbaut. Also es gibt niemanden, der sofort richtig tief schneidet, sondern es ist am Anfang so, dass man dann mal eine stumpfe Schere nimmt und dann so ein bisschen rumritzt und ein bisschen eher schmürgelt anstatt schneidet, ne? Oder Geodreieck ist auch super beliebt, dass man das erstmal dafür nutzt oder so, ne? Also das sind auch alles, das baut sich dann auf. Irgendwann wird es dann eine Rasierklinge. Und ich habe das damals mit so einem Geodreieck gemacht.
Forever and
ach so,
never.
Okay. So.
Ich werde dich immer in meinem Herz und auf meiner Haut.
Weißt du, so mit, weiß ich, 15.
Ja, klar.
Hier. Also meine erste große Liebe, ich war schon extrem durchgeknallt, ne? Und deswegen möchte ich alle Menschen, die da draußen Teenager haben, auch ein bisschen beruhigen, weil ab dem 18. Lebensjahr sind es nur noch ca. 5%.
Okay, ja, aber das heißt quasi, wenn ihr Jugendliche habt und ihr bekommt das mit, dass es mal passiert ist, dann müsst ihr nicht sofort alarmiert sein.
Nee, wenn ihr Jugendliche habt, dann guckt es euch an, habt es im Blick, aber ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, dass die jetzt direkt eine hochgradige psychische Störung haben. Oder irgendeine heftige Diagnose, sondern ganz viele machen das, weil sie einfach überfordert sind mit sich, der Umwelt, den Hormonen und dem ganzen Gefühlschaos. Da kommen wir gleich noch bei Ursachen näher drauf zu sprechen. Aber es ist erstmal etwas, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, was man ernst nehmen sollte, aber wo man keine Überpanik schieben sollte, weil es heißt nicht, dass es was Heftiges sein muss, sondern nur, dass euer Kind gerade extrem überfordert mit etwas ist. Und da muss man halt herausfinden, was das ist, ne?
Mhm.
Selbstverletzendes Verhalten tritt etwas häufiger bei Mädchen auf als bei Jungs. Das ist leider wieder der Klassiker. Mädchen richten Gewalt an sich selbst. Jungs, wenn sie überfordert sind, richten Gewalt nach außen. Werden aggressiv, oppositionell, also hören vielleicht nicht gut oder prügeln sich. So. Obwohl Prügeln auch schon eher eine Selbstschädigung ist. Also es ist ein schmaler Grat. Genauso wie Suizidversuche, die sind viel häufiger bei Mädchen als bei Jungs. Also selbstverletzendes Verhalten ist nur etwas häufiger bei Mädchen als bei Jungs. Suizidversuche leider viel häufiger bei Mädchen als bei Jungs zu finden.
Interessant, ja.
Ihr müsst euch Selbstverletzung vorstellen wie so eine Sitzung. Also es ist nicht so, dass man einmal schneidet, sage ich jetzt mal ganz blöd, und dann aufhört, sondern es ist häufig so, dass mehrere Selbstverletzungen in einer Sitzung stattfinden.
Aber wie kann ich mir dann so eine Sitzung vorstellen? Also ist das dann wirklich ganz klassisch, der Jugendliche sitzt in seinem Zimmer alleine und oder wie oder wo passiert das dann meistens? Ist das dann zu Hause oder ist das dann irgendwo draußen, damit die Eltern das nicht mitbekommen oder ist es ganz unterschiedlich?
Es ist unterschiedlich, je nachdem, was für eine Art der Selbstverletzung man für sich macht oder also für die man sich entschieden hat. Das Schneiden ist meistens zu Hause und ist eher so ein geplanter ritueller Akt irgendwann.
Okay.
Also ich habe Mädchen, die sich wirklich auch darauf freuen, sich zu schneiden. Die planen das den ganzen Tag über. Ich habe aber auch Mädels, die irgendwie Streit haben mit ihrem Freund, dann totales Chaos haben, viel zu viel fühlen, eine Flasche zerdeppern und sich mit einer Scherbe schneiden. Also es kommt wirklich darauf an. Aber es sind meistens nicht nur eine, es ist meistens nicht nur eine Selbstverletzung, sondern mehrere. Und irgendwann hört man dann auf. Und häufig sind es Stellen, die leicht zu erreichen sind und gut zu bedecken natürlich. Ne? Also Ober- oder Unterarme, Oberschenkel, von der Innenseite, Füße. Ich hatte mal ein Mädchen, die hat sich erstmal klassisch geschnitten. Dann haben wir darüber gesprochen und das erarbeitet, dass sie sich halt nicht mehr schneidet, weil das sind natürlich auch richtig fiese Narben, die man teilweise auch nicht mehr wegkriegt, weil es irgendwann richtig krass dicke Narben sind. Ich habe Mädchen, die sich danach, wenn die sich ein Jahr nicht mehr selbst verletzt haben, dann lasern lassen, drüber tätowieren lassen oder einfach nur Langarmsachen tragen. Das ist natürlich super schade, ne? Je nachdem, wie massiv die Selbstverletzung ist, also sieht man es halt ein ganzes Leben lang, ne? Und dann hatte ich ein Mädchen, die hat halt aufgehört mit der klassischen Selbstverletzung, mit dem Schneiden, sage ich jetzt mal. Und die hat angefangen, die Haut von ihren Füßen abzuziehen. Das war auch krass. Das war auch krass. Also da hat die sich auch massiv selbst mit verletzt, weil man tritt ja jeden Tag drauf, ne? Und die hat das immer abgepaddelt. Ja, aber das war halt gesellschaftstauglicher. Sie war dadurch nicht gesünder. Sie hatte aber tatsächlich auch, das war jetzt nicht so ein Fall, wo es nach dem 18. Lebensjahr wieder weggegangen wäre. Sie hat auch wirklich massive psychische Probleme. Und das war aber gesellschaftstauglicher. Und alle haben gedacht, Mensch, ist doch super, die verletzt sich nicht mehr selbst. Yeah. Ja.
So viel dazu, dass man das nur macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ja, weil die meisten, das ist ja eben das Witzige, schämen sich und verstecken das.
Ja, na klar.
Und das ist ein ganz großer Akt, zu sagen, so steh dazu und du bist nicht deine Narben und so weiter und so weiter. Also ich übe das schon ganz doll mit den Mädels.
Ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die die Narben haben und die jetzt einfach ganz stolz auch tragen. Also die jetzt auch T-Shirts tragen und sagen, das ist ein Teil von mir und ich möchte das nicht verstecken und ich bin okay damit und das ist jetzt so. Ne? Also das gibt's ja auch.
Genau. Und es gibt halt diese offene Selbstverletzung, ne, wo es, also ich hatte auch schon mal ein Mädchen, die ist völlig theatralisch, hat die sich so, ja, so Kratzer wie von einer Katze zugefügt, ganz oberflächlich.
Okay.
Aber die bluten ja wie Sau. Und dann ist sie mit diesen blutenden Kratzern übersät zur Mutter gegangen, zum Essenstisch. Und war dann so voll dramatic. So, ne? Und die Mutter völlig ausgerastet, hat mich angerufen. Und da habe ich halt mit der Mutter vereinbart, dass die halt der Selbstverletzung an sich keine Aufmerksamkeit schenkt. Weil die wollte das halt, die musste halt lernen, Sachen anzusprechen und nicht nur über die Selbstverletzung zu zeigen, das, was nicht in Ordnung ist.
Verstehe.
So, und das war natürlich, weil das war so, dass die Mutter halt sonst nicht viel auf sie angesprungen ist und das Mädchen irgendwann so drastische Maßnahmen genommen hat, damit die Mutter auf sie aufmerksam wird und damit die Mutter mit ihr in Verbindung geht, dass sie sich halt selbst verletzt hat und das gezeigt hat. Weil da war die Mutter hochgradig alarmiert und hat sich erstmal viel um das Kind gekümmert. Aber das war ja nicht die Motivation, Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern es war ja ein ganz tiefer Schmerz. Mama, guck mich an, Mama, seh mich.
Genau, also es war halt nicht der einzige Grund, warum sie es gemacht hat, so, sondern dahinter steckte halt ganz viel mehr, sozusagen.
Genau.
Ja, ja, okay.
Ja, genau.
Aber apropos Katzenkratzer, also Katzenkratzer sind ja auch echt, können ja echt auch krasse Narben hinterlassen, ne? Also ich hatte eine in der Schule, da wurde dann auch so getuschelt, so, was hat die da auf ihrem Arm und so, ritzt die sich oder was? Und die Arme hat einfach nur eine neue Katze gehabt in der Familie, die einfach die ganze Zeit voll ausgerastet ist und die ganzen Arme waren einfach zerkratzt von der Katze.
Ja, auf jeden Fall.
Das war echt auch, also.
Ja, das ist also.
Nicht zu verwechseln.
Auf jeden Fall, genau. Also das sieht man aber tatsächlich auch, also häufig.
Klar, also ich glaube, wenn man da,
wenn man, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt, ne, dann sieht man das sofort. Aber wir halt
nein,
damals
überhaupt
mit, keine
nicht.
Ahnung, 12 ja, oder so, wir haben dann natürlich gesagt so, oh mein Gott, Ritz, die sehe ich, oh mein Gott.
Ja, ja, genau.
Und irgendwann hat sie dann erzählt, dass sie eine neue Katze hat. Also, ja.
Ja, also für mich ist echt wichtig, sind das geplante Selbstverletzungen oder nicht? Also wie gesagt, ne, planen die das den ganzen Tag und tut denen das gut? Ist das schon fast wie eine Sucht? Oder ist das eher so voll im Affekt? Das ist für mich super wichtig herauszufinden. Dann ist für mich super wichtig herauszufinden für die Arbeit mit denen, mit was verletzen sie sich, wie verletzen sie sich, wo verletzen sie sich, wie oft verletzen sie sich. Und mein höchstes Ziel ist es, erstmal nicht denen das wegzunehmen. Das ist ja auch total paradox. Also die Eltern versuchen dann zu sagen, nein, und du lässt das. Und wenn du dich aufhörst, selbst zu verletzen, dann kriegst du ein neues Handy oder so. Dann sage ich, das wird nicht funktionieren. Es wird eher dazu funktionieren, dass ihr Kind das heimlich macht, weil das erfüllt ja irgendeinen Zweck. Und wir können dem Kind das nicht wegnehmen oder der Jugendlichen oder dem Jugendlichen nicht wegnehmen, ohne das mit etwas zu füllen. Und dafür müssen wir halt den Schneidedruckgrund finden. Und dann ist es für mich eher wichtig, Regeln aufzustellen. Wenn du dich selbst verletzt, dann achte darauf, dass du genügend Verbandsmaterial da hast. Du bist für deine Wunden zuständig. So. Wenn du dich selbst verletzt, also bei manchen sage ich auch, guck, dass du keine Klingen zu Hause hast. Weil die das dann so im Affekt machen, dass ich versuchen will, das herauszuzögern und mit anderen Mittelskills zum Beispiel, kommen wir aber gleich noch drauf, was das genau ist. Also ist ein Skill und wofür man das brauchen kann. Das kann man dann vielleicht dazu nutzen, damit es herausgezögert wird, um doch vielleicht noch so eine Schranke zwischen dem, ich muss mich jetzt selbst verletzen, dem Kopf und dem Herz, sage ich jetzt mal, was völlig übersprudelt mit der Emotion und den Kopf einschalten von, okay, was kann ich jetzt dazwischen schalten, damit ich mich nicht selbst schädige, dass ich da vielleicht sowas reindrücken kann. Na, und manchmal ist es auch schon Ziel, dass die sich nicht mit einer ekelhaften Glasscherbe schneiden, sondern dann sagen, Frau Gutsch, ich habe es schon geschafft, dann in DM zu gehen und mir saubere Rasierklingen zu holen. Das ist ein Erfolg. Super, das ist ein Erfolg. Okay.
Krass, ja.
Das ist natürlich super schwierig für Außenstehende zu verstehen, dass ich die dann lobe dafür, ne?
Naja, also ich meine, deine Arbeit ist ja wahrscheinlich zweigeteilt. Also einmal halt, wie du mit der Selbstverletzung umgehst und dann natürlich auch die Ursachenforschung, oder?
Meist Snuffle. Spürnase, genau. Ja. Ja, und dann auch die Frage, möchten die Jugendlichen das überhaupt aufgeben? Einige sagen ganz klar, nee. Also wenn ihr Ziel ist, mir die Selbstverletzung zu nehmen, dann arbeite ich nicht mit denen zusammen. Und dann muss ich sagen, nee, aber vielleicht so, dass sie nicht mehr ganz so gefährdend ist, dass du saubere Materialien nimmst, dass du deine Wunden ordentlich versorgen kannst. Ich habe tatsächlich in meinem Eutekön einen Koffer, wo ich halt so Verbandsmaterial und sowas habe. Ich klebe die denen dann auch mit so Stips manchmal zusammen. Und ich habe auch ganz viele, mein Handy darf man gar nicht durchforsten, weil die schicken mir dann so Fotos, wo die sich selbst verletzt haben. Weil ich sage, zeig mal, scheiße, ich habe mich selbst verletzt. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ja, wie tief ist es denn? Klafft es denn schon? Das kann ich alles sehr gut sehen tatsächlich. Aber wenn mein Pferd irgendwas am Bein hat, dann kriege ich halt einen Herzinfarkt und hüpft darum wie Rumpelstilzchen, weil ich das nicht aushalten kann. Aber da bin ich total abgeklärt. Also dann mache ich denen die Wunde sauber. Klebt die denen mit so Strips zusammen, weil, das ist auch ein ganz großes Thema, was viele nicht wissen, die in der Notaufnahme sind oft wirklich keine große Hilfe. Also manchmal sind die Schnitte ja so tief, dass die genäht werden müssen und sollten. Und viele meiner Jugendlichen sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Das mache ich nicht. Und dann ist halt die nächste Möglichkeit, dass ich das halt denen mache. Dann sehen die Narben natürlich nicht so toll aus, je nachdem, wie tief die sind. Aber die wollen nicht in die Notaufnahme gehen und das habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen. Dann sitzt man da in der Notaufnahme und dann kommt dann so ein junge Assistenzärztin oder ein Assistenzarzt und sagt dann, du bist so hübsch. Wieso machst du das denn? Hm?
Ja.
Boah,
ja,
kriege ich alles bei. Und dann bin ich auch schon mal ausgerastet und habe gesagt, ich so, ja, weil er langweilig war. Und dann gucken die mich völlig entsetzt an. Ja, das ist mir schon klar, dass das nicht deswegen ist. Ich so, wieso fragen sie denn dann so blöd? Machen Sie bitte Ihren Job,
ja,
versorgen
wirklich
die Wunden. Das bringt halt überhaupt nichts und erst recht nicht die Jugendlichen dazu, sich gut zu fühlen und in eine Notaufnahme zu gehen, nachdem das so schambesetzt ist. Die wissen selber, dass das Kacke ist. Die wissen selber, dass die sich damit dann ihre hübsche Haut zerfetzen. Das hast du doch gar nicht nötig. Weißt du doch gar nicht, Junge. Halt einfach.
Ja, ist echt so. Ich muss gerade irgendwie, ich muss gerade ganz häufig an unsere Essstörung-Folge denken. Weil das irgendwie gefühlt für mich schon ein paar Parallelen hat. Also erstmal dieses, dass die Sucht nicht aufgeben wollen häufig. Also dass das nicht erstmal das Ziel ist. Okay. Das hast du ja bei der Essstörung auch erzählt.
Ja.
Dass viele das gar nicht wollen, das aufzugeben. Und auch dieses, dass das halt so schwierig von Außenstehenden zu fassen ist. Und das bei Essgestörten dann auch häufig kommt. Warum machst du das denn? Du bist doch schön, so wie du bist. Findest du das wirklich schön? Und solche Sätze dann halt, die gar nichts bringen, die eher den gegenteiligen Effekt haben und einfach total unqualifiziertes Gebrabbel sind. Und dann wird den Jugendlichen immer vorgeworfen, dass sie sich nicht öffnen. Also,
ja, genau.
Naja.
Genau so, ja. Und dann machen die dann manchmal so Verträge mit den Eltern. Ich verletze mich nicht mehr selbst. Ja, das führt halt nur dazu, dass wenn sie das dann natürlich dann noch machen, dass da die Scham dann so groß ist und dass man nicht offen darüber sprechen kann. Ne, und die Eltern sind dann persönlich verletzt und sagen, du hast es mir versprochen und jetzt kann ich dir nicht mehr
und
vertrauen.
Enttäuscht.
Und ja. Ja.
Ja.
Ja.
Oh, Mann.
Also, ne, deswegen, es ist immer besser, das von Fachärzten versorgen zu lassen. Keine Frage, ne? Und ich kann aber nachvollziehen, warum einige Jugendliche das nicht möchten. Und dann mache ich lieber das, anstatt es halt völlig, völlig in die Hose geht, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt nicht mein langfristiges Ziel. Langfristig ist es so, dass die sich selber melden sollen und mit den Eltern bespreche ich aus, kommt ihr Kind zu ihnen, fahren sie einfach mit dem in die Klinik, sagen sie einfach gar nichts dazu. Ignorieren sie das einfach. Weil wenn die Kinder dann und die Jugendlichen dann sehen, dass Mama und Papa auch fertig sind, kommen die halt auch nicht zu einem. Dann fühlen die sich halt noch schlechter. Weil die Selbstverletzung ist halt eine kurzfristige Erleichterung von dem Schmerz, den die in sich tragen. Aber langfristig hat das viel mit Scham zu tun. Und wenn man denen da keine Brücke baut, dann kann man denen einfach auch nicht helfen. Weil die Wunden müssen gut versorgt werden. Und ich habe einmal einen Vater, der ist dann mit seiner Tochter dann dahin. Und der hat das alles ganz brav gemacht. Und dann hat er sogar die Assistenzärztin dann noch angeschnauzt. Und dann habe ich den echt für gelobt. Da habe ich gesagt, super, sind sie echt gut für ihre Tochter in die Bresche gesprungen. Und das hat für die Beziehung, für die beiden, hat das auch echt viel gebracht. Weil er dann auch gesagt hat, ja, kann ich verstehen, dass meine Tochter hier nicht hin will. Was das denn? Also, ne, natürlich als Vater nochmal emotional. Was das denn hier für ein Saftladen? Aber viele Ärzte sind halt nicht darauf ausgebildet. Wie oft ich bei Ärzten mit Ärzten mitgehe oder auch ja bei meinen Kindern, dann erkläre ich das, was passiert. So, der macht das jetzt, damit das und das passiert. So, hab jetzt keine Angst. Es sind ja keine Kinderärzte, es sind ja Fachärzte. Bei Kinderärzten, die lernen das in ihrer Ausbildung und in ihrem Studium, wie man das Kind gerecht verpackt. Aber ein Augenarzt lernt halt nicht, wie man das Kind gerecht verpackt. Und manche haben halt so einen natürlichen Vibe, aber gerade die Assistenzärzte halt eben noch nicht. Na, und so ist das halt bei den Schnittverletzungen oder generell Verletzungen ist auch bei Verbrennung. Ist das auch so? Ja, aber wieso hast du das denn gemacht? Ja gut, aber das ist jetzt nicht so schlau gewesen, ne? Also du wirst jetzt dein Leben lang Narben damit haben. What? Really? Really?
Okay, danke.
Danke fürs Gespräch. Ja. Und ich habe auch schon mal gesagt, Sie haben doch studiert, haben Sie sonst noch irgendetwas Wertvolles mit dabei zu tragen oder war es das jetzt? Ansonsten würde ich sie einfach bitten, ihren Job zu machen und dann gucken die mich, ich bin Ärztin, habe ich gesagt, ja, aber ich tue ja auch nicht so, als würde ich ihren Job kennen, also bitte, seien Sie einfach ruhig.
Ja, ist echt so.
Ja, die sind natürlich dann entsetzt, wie ich so mit denen reden kann, aber ich bin gerade auch extrem entsetzt, wie Sie hier gerade mit der Jugendlichen oder dem Jugendlichen sprechen. Ganz kurz, ganz anderes Thema hatte ich letzte Woche eine Begegnung der dritten Art im Uniklinikum, das Uniklinikum, kriege ich ja schon einen Hals, wenn ich dahin muss. Eine Jugendliche von mir war hochgradig suizidal und hat suizidale Gedanken geäußert und konnte sich auch im Gespräch nicht davon distanzieren. Dann habe ich gesagt, alles klar, wir müssen in die Notaufnahme. Du musst dich da, nein, ich will nicht, ja, sorry, musst du aber bla bla bla. Wenn ich mit dir ins Uniklinikum, dann darf ich ja schon nicht mit rein bei dem Gespräch, kriege ich ja schon einen Anfall. Ne? Und dann fragen die ganz ernsthaft, würdest du dir, also hast du noch suizidale Gedanken? Ja, und ich weiß ja, wie das läuft. Und ich habe dann auch gesagt, ich so, fragen Sie sowas doch nicht, ey. Hast du suizidale Gedanken? Ja. Wenn wir dich jetzt gehen lassen würden, würdest du dir dann auch ganz sicher zu Hause was antun? Was sagt die natürlich? Nein. So, ganz ehrlich, und ich gehe mittlerweile darin über, also wenn irgendwelche Kollegen oder so oder Kolleginnen das jetzt hier hören, lasst, versucht es euch schriftlich zu geben. Gerade bei den Assistenzärzten ist das häufig genau der Punkt, wo du die richtig an die Eier packen kannst. Weil ich dann sage, ach so, sie sind jetzt hier gerade also davon überzeugt, dass wenn ich die mit nach Hause nehme, dass sie sich nichts antut. Ja, das hat sie gesagt. Ich so, gut, das möchte ich gerne schriftlich haben, dass sie das so einschätzen nach der Aussage. Weil falls sie gleich von der Brücke springt, habe ich ja hier ihre schriftliche Stellungnahme, dass sie sich im Moment davon distanziert. Oder? Ja, das geben die einem natürlich nicht, weil die sich natürlich nicht in die Nesseln setzen wollen. Und ich weiß, viele Kinder- und Jugendpsychiatrien sind rappelvoll, aber häufig kriegt man dann eventuell nochmal eher einen Punkt, um die dann irgendwie wenigstens eine Nacht unterzubringen. Das ist dann eine Nacht, am nächsten Tag kommen die meistens raus, manchmal aber auch nicht. Aber ansonsten, ich bin auch schon Drehtür gefahren. Rein, raus, rein, raus.
Aber warum dann überhaupt in die Notaufnahme fahren? Also ist das dann irgendwie der allgemeine erste Anlaufpunkt oder gibt es dann nicht andere Stellen, die man eher anrufen kann dann?
Ja, wohin sonst? Also da muss man halt psychiatrisch beobachtet werden.
Aber das heißt quasi in der Notaufnahme dann, also ich meine, in der Notaufnahme ist ja nicht immer ein Psychiater da, oder?
Ja, die kommen dann meistens.
Ach so.
Also im Uniklinikum kommen die dann rüber von der KJP, ne? Das sind dann Fachärzte, Assistenzärzte, Fachärzte und die führen dann das Gespräch.
Und die sagen sowas
und
dann?
Wenn du sagst, ja, klar, ganz oft, wie oft ich mich da schon upgerecht habe. Und das Geilste ist, dass niemand halt dabei sein kann. Ich kann das nachvollziehen, dass das meistens auch keine Eltern sind. Das ist halt wieder so Deutschland. Das ist wieder so Kartoffellogik, ganz ehrlich. Weil es soll natürlich keiner dabei sein, gerade nicht die Eltern. Warum? Weil die Kinder oder Jugendlichen dann in dem Beisein natürlich dann vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Ich bin aber ja deren fucking Sozialarbeiterin.
Ja.
Die vertrauen mir. Ich gehe ja mit denen dahin, weil ich das mit denen ja besprochen und erarbeitet habe. Das heißt, ich kann ja in dem Gespräch auch dabei sein und dann nochmal sagen, so, ne, komm, sag das doch. Und das könnten die eigentlich super für sich nutzen. Nein. Dann sage ich, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, aber so ist nicht unsere Vorschrift.
Ja.
Ich verstehe das. Aber sie könnten doch, da werde ich wahnsinnig. Diese unlogische Logik Deutschlands in Rechtssachen macht mich wahnsinnig. Habe ich am Wochenende noch mit meiner Freundin drüber diskutiert. Und die hat bei einer anderen Sache gesagt, hat die gesagt, hä, ist doch voll logisch. Die ist ja auch Beamtin. Ich so, hä? Voll nicht. Voll unlogisch. Und wir saßen zu viert im Auto. Drei Leute haben gesagt, dass es massiv unlogisch ist. Und sie als Beamtin, ist voll logisch. Verstehe ich überhaupt nicht das Problem.
Ist halt die Vorschrift.
Ist halt die Vorschrift. Ja, so ist es halt. Also genau, um nochmal darauf zurückzukommen, es ist dann häufig der einzige Ausweg, weil ich auch nicht die Verantwortung übernehmen will. Wenn ein Kind das äußert oder eine Jugendliche, dann ist das der nächste Weg. Manchmal ist es auch eine Taktik von denen, selten, aber eine Taktik, um mal zu gucken, wie gehen so Leute damit um. Und da mache ich halt überhaupt gar keine Späßchen, ne? Also ich hatte mal ein Mädchen, die hat gesagt, sie hat ganz viele Pillen geschluckt, weil sie sich umbringen wollte. Später kam raus, es waren zwei Ibuprofen, okay. Aber sie hat es bei mir geäußert und hat auch gesagt, dass sie sich umbringen wollen würde. Dann bin ich mit der in die Uniklinik und saß da mit der 5 Stunden. Das war das erste und letzte Mal, dass sie es gesagt hat, ohne dass sie es ernst gemeint hat. Das ist halt null witzig. Habe ich eine Null-Tolerant-Politik. Äußerst du das, kannst du dich nicht davon distanzieren, fahre ich mit dir dahin. Oder ich schicke deine Eltern mit dir dahin. Die Mutter meinte dann auch, ja, aber ne, sie hat es doch zugegeben, bla bla bla. Ja, aber trotzdem dahin fahren.
Gut, zurück zu selbstverletzendem Verhalten, weil wir haben ja am Anfang gesagt, dass es dann nicht um Suizid geht. Ich fand den Exkurs trotzdem interessant. Aber zurück zu unserem Thema.
Also, nochmal ganz kurz, ne, wir haben darüber gesprochen, was ist selbstverletzendes Verhalten, was ist für mich wichtig, warum muss ich das wissen, um das einschätzen zu können, warum die das machen. Ne? Also mit was machen die das? Machen die das mit Sachen, die gerade so rumliegen oder machen die das geplant? Wie machen sie es? Machen sie es verdeckt? Machen sie es offen? Das lässt halt für mich alles Rückschlüsse darauf schließen, warum sie das machen, welche Motivation dahinter steckt, welche Ursache und über deren Charakter. Ausgeschlossen bei dieser Art der Selbstverletzung sind so stereotype Selbstverletzungen, also so autoaggressive Handlungen, die besonders bei Menschen mit Behinderungen wie Autismus oder hirnorganische Störungen vorkommen.
Okay.
Das ist natürlich auch eine Art der Selbstverletzung, weil die sich dann selber hauen, aber das ist natürlich nicht der Sinn von Selbstverletzungen, über den wir heute sprechen. Und Selbstverletzungen sind halt relativ unabhängig vom sozialen Kontext und vom emotionalen Kontext. Also vom Hartz-IVer bis zum Millionärskind können alle selbstverletzendes Verhalten aufweisen. Und es hat auch nichts häufig nicht damit zu tun, wie habe ich ja schon mal gesagt, dass es eine Situation gibt, sondern es hat sich aufgebaut.
Du hast ja eben schon über ein paar selbstverletzende Verhaltensweisen gesprochen. Lass uns doch nochmal genau darüber sprechen, was alles darunter fällt. Also natürlich das klassische Ritzen, dann Verbrennungen, also Zigarettenstummel auf der Haut ausdrücken und so weiter. Was fällt noch alles darunter?
Also sich selbst schlagen zum Beispiel. Ich hatte auch einen Jungen, der hat sich die Wunden immer wieder aufgekratzt und darin rumgepult. Oder Mückenstiche. Ne? Das immer wieder aufkratzen von Wunden, darin rumdrücken, sodass die halt nicht verheilen können. Sich wundkratzen, also dass man sich so lange kratzt, bis dass man wund ist. Das Festbinden von verschiedenen Körperstellen. Ich hatte einen Jungen, der hat sich den Penis abgebunden, bis dass der blau war. Das war natürlich heftig. Oder Brust richtig abbinden oder im Kleinen auch einen Finger richtig abbinden. Nadel stechen, sich gegen harte Gegenstände schlagen. Heiß duschen, auch eine beliebte, versteckte Selbstverletzung. Haare rausreißen. Ja, dann hungern bzw. Fressattacken. Ich rede jetzt nicht von, du hast ein bisschen Hunger und wirst ein bisschen hungry, ne? Das ist richtig heftig. Fressattacken auch, die gehören auch darunter. Haare rausreißen, sich verprügeln lassen.
Das mit dem Verprügeln lassen, das fand ich interessant. Also das fällt ja jetzt unter diese Kategorie, andere Leute verletzen dich und du lässt es zu. Sozusagen.
Selbstschädigendes Verhalten, ja, genau.
Genau, selbstschädigendes Verhalten. Dann heißt es quasi zum Beispiel, dass Jugendliche absichtlich in die Konfrontation gehen und Prügeleien suchen. Ist es dann auch wirklich so, dass die dann aktiv auch sich verprügeln lassen? Weil ich meine, Jungs, es gibt ja auch viele Jungs, die Prügeleien suchen, weil sie aggressiv sind zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber das sind dann zwei verschiedene Dinge. Das heißt, der eine teilt dann mehr aus und der andere steckt mehr ein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es sind dann vielleicht so Situationen, dass du dich dann gegen 5 Leute stellst.
Absichtlich alleine?
Ja, unterbewusst absichtlich, genau. Manchmal ist es auch absichtlich, manchmal ist es auch unterbewusst absichtlich. Das habt ihr bestimmt auch schon mal in so einem tollen Hollywood-Film gesehen. Der Held, der zerstört ist oder der keinen Lebensmut mehr hat und dann in den Ring steigt und sich dann verprügeln lässt. So, ne? Oder in irgendwelche, keine Ahnung, illegalen Kämpfe reingeht und sich da extra verprügeln lässt. Bla bla bla. So, ne? Also es ist schon gerade bei den Jungs eine Art selbstschädigendes Verhalten. Bei den Mädchen weniger. Auch, aber weniger.
Und du hattest ja am Anfang auch das Beispiel mit den Sexualpartnern genannt. Das fand ich auch interessant. Das ist ja auch so eine Art verstecktes selbstverletzendes Verhalten gewesen. Wie passt das da rein? Also das ist dann auch diese Art von, also es ist dann das Gleiche in Anführungszeichen wie sich verprügeln lassen, sich das mit sich machen lassen.
Ja, also bei Sexualität ist es ja schon eine komplexe Geschichte zum Beispiel. Ne? Es geht ja einmal darum, sich in Gefahr zu bringen, weil man ungeschützten Sex hat. Manche sind dumm und machen das und einige gefährden sich halt bei der Masse einfach fahrlässig, weil die sich selber das nicht wert genug sind. Ja, dann passiert das halt mit mir. Ja, dann ist das halt so. So, habe ich halt einen Tripper. Habe ich halt Blattläuse. Was auch immer. So. Und dann geht es da nochmal aber darum, was für eine Art Gartenarbeit man da tatsächlich mit sich machen lässt. Also es ist ja dann häufig so, dass es eher darum geht, jemandem anderen das Bedürfnis zu erfüllen. Also häufig ist es so, dass die dann nicht sagen, boah, ich stehe da total zu und ich stehe total da drauf, dass ich dann da benutzt werde und von A nach B umgepflügt werde und der Sexualpartner da gerade mit mir macht, was er gerade will, sondern es ist so, dass die danach wirklich kein gutes Gefühl dann damit haben und die eigentlich auch gar nicht wissen, worauf die selber stehen. Und wenn ich dann frage, warum lässt du es denn mit dir machen? Ja, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Fühlt sich das denn gut an? Und die kommen immer wieder in dieselben Muster.
Und der Unterschied ist hier halt der, dass die das aktiv mit sich machen lassen, sogar suggerieren, dass sie es toll finden und nicht halt, das fällt jetzt nicht unter die Kategorie halt sexuelle Gewalt oder die werden dazu gezwungen und sie wollen es halt gar nicht. Sondern sie suggerieren quasi, sie finden es toll und sie lassen es zu und...
Ja, genau. Die lassen das dann mit sich machen und fühlen sich danach nicht gut. Es ist halt super komplex. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Was ist eine Zustimmung für Sex? Also das ist eine Sache, die ich mit meinen jugendlichen Mädels ganz häufig bespreche. Weil ich auch, ich weiß, jetzt begebe ich mich hier auf sehr, sehr, sehr dünnem Eis, aber ich kann manche jugendliche Jungs auch verstehen, die nicht verstehen, warum sie danach des sexuellen Übergriffs angeklagt werden. Weil die Mädchen, weil die Jungs in dem Alter nicht feinfühlig genug sind, ein Nein von einer Nicht-Zustimmung zu unterscheiden. Und es denen auch nicht beigebracht wird. Und die Mädchen auch ein scheues, ich lasse es mit mir machen, aber eigentlich bin ich nicht ganz d'accord. Und später fällt mir eigentlich ein, dass es gar nicht so das war, was ich wollte. Das ist eine ganz schlimme Situation für beide Seiten, ja. Für beide habe ich schon erlebt. Für beide Seiten, wo beide völlig zerstört waren. Und der Junge sagte, ich schwöre bei Gott, ich habe es nicht ohne ihre Zustimmung gemacht. Aber er hatte halt auch nicht aktiv danach gefragt. Und sie hat halt auch nicht aktiv suggeriert, dass ich es nicht möchte. Hat aber auch nicht suggeriert, aktiv mit Stöhnen oder dem Körper entgegenbringen, dass ich es will, ja. Also wirklich ganz dünnes Eis, sehr schwierig, sehr komplex. Müssen wir mal in Ruhe drüber sprechen. Aber solche sind halt immer nicht von nicht schwarz oder weiß, solche Fälle. Und da ist es natürlich schwierig, wo gibt es halt selbstschädigendes Verhalten, wo nicht, wo es fängt sexuelle Gewalt an, wo hört sie auf?
Auf jeden Fall, weil es gibt ja mit Sicherheit auch Menschen, die ja suggerieren, dass sie es wollen, weil sie Angst haben. Oder weil sie Angst haben, sonst verprügelt zu werden. Oder also da spielt ja ganz viel mit rein, warum jemand suggeriert, dass er es möchte oder nicht, wenn es sowieso schon irgendwie ein Umfeld voller Gewalt ist oder so. Also das ist auf jeden Fall ein hochkomplexes Thema. Aber ich finde es interessant, dass es in dem Kontext auch selbstverletzendes Verhalten gibt. Also dass es trotzdem in dem Kontext möglich ist, sage ich mal. Ne? Also ja, aber ja, das ist auf jeden Fall ein zu großes Thema, um das jetzt hier zu besprechen.
Ja, auf jeden Fall. Was auch zu selbstverletzendem Verhalten ist, ist das Piddeln dir in der Nagelhaut. Oder viel zu kurz geschnittene Nägel, die schon reingehen ins Fleisch. Das machen häufig Menschen und das wird gar nicht so gesehen, aber die haben dann voll die entzündete Nagelhaut und piddeln da immer dran rum, bis dass sie blutig sind. Das fühlt sich auch nicht gut an. Das ist auch oft zum Stressabbau, wenn die nervös sind. Oder Fingernägel abkauen oder so, ne? Gehört halt auch mit dazu. Ist halt nicht so massiv, ist jetzt nicht so wie schneiden oder verbrennen, aber gibt es auch.
Es ist das gleiche Schema, nur halt in leichter Form, sage ich mal.
Genau. Genau, natürlich. Und wird auch irgendwie seine Berechtigung haben, ne? Was auch noch unterschätzt wird, sind Frostbrände. Ich hatte ein Mädchen, die hat sich mit ihrem Deo immer Frostbrände zugefügt. Oder mit Gefrierakkus.
Ja, aber das kann auch echt wehtun.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist heimtückischer und ekelhafter als manche Verbrennung.
Also das ist echt, also ich meine, jeder, der schon mal was im Gefrierfach gesucht hat, kennt das ja, wenn man zu lange an etwas Gefrorenem irgendwie festhält. Das ist ja echt, das tut ja echt krass weh. Also.
Ja. Übrigens gehört auch rasantes und rücksichtsloses Fahren in die Kategorie selbstgefährdendes Verhalten. Weil man sich selbst in Gefahr bringt.
Fahrlässig, ja.
Ja.
Stimmt, ja.
Also, wer von euch hier, ne, hat Probleme, Freunde?
Ja, naja, gut.
Überlegt mal, warum ihr das so machen müsst. Das ist ja eher die Frage.
Boah, ja, stimmt, interessant, ja. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was Kinder und Jugendliche häufig machen, um sich selbst zu verletzen. Und du hast immer gesagt, da steckt irgendwas dahinter. Da muss irgendwas dahinter stecken. Das ist nicht nur Aufmerksamkeit. Was kann denn dahinter stecken? Also warum greift man zu diesem Mittel?
Also häufig ist es so, dass durch den Schmerz kommt es halt zu einer kurzfristigen Erleichterung von überwältigen emotionalen Zuständen. Ja, das habe ich ja eben schon mal kurz geteased, wie du gesagt hast. Und häufig ist es so, dass die Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene versuchen, sich daraus aus einem starken, unangenehmen Gefühlszustand zu befreien. Also, es ist ja so, dass die Selbstverletzung häufig ein Begleitsymptom von eventuell Borderline oder PTBS oder einer Essstörung oder Alkohol- und Drogenkonsum ist, einer Depression oder auch von Erfahrungen von Missbräuchen.
Uh-huh.
Und manchmal wird sie auch zur Selbstbestrafung benutzt und manchmal auch, weil man einen geringen Selbstwert hat, ne? Also dann denkt man, man hat das verdient und versucht dann immer wieder in diese Bestrafungssituation zu kommen. Und häufig ist es aber dieses, wenn dann der Gedanke hochkommt oder ein Flashback hochkommt oder man Streit hatte oder viele kleine Stresssituationen hatte und man immer das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, dass man dann dieses ganze Gefühlschaos und dieses Gedankenkarussell abschalten will und dann setzt man auf Schmerz. Denn dann ist das Gehirn so damit beschäftigt mit diesem Schmerz, dass es halt an nichts anderes mehr denkt. Also viele benutzen das tatsächlich als Emotionsregelung, als Mechanismus zur Spannungsabfuhr. Und deswegen ist es halt wichtig herauszufinden, was macht denn so eine Anspannung? Und deswegen habe ich eben gesagt, ich kann denen das nicht einfach nehmen.
Weil die müssen ja irgendwo hin mit diesem Release sozusagen. Also irgendwo, ja. Wenn das nicht an der Ursache noch nicht geklärt ist, dann müssen die das irgendwo auslassen.
Genau. Also ne, es kann Selbstbestrafung sein auch. Es kann Ausdruck einer Abwertung für sich selbst sein. Es kann sein, dass man wütend auf sich selbst ist, weil man es wieder nicht geschafft hat, die Ansprüche von außen zu erfüllen. Man kann das Gefühl von Wertlosigkeit haben und von Scham. Es kann aufgrund von Vernachlässigung kommen, so dass man das Gefühl von sexueller Gewalt, dass man sich auch unattraktiv machen will. Mobbing kann eine Ursache sein. Körperliche erlebte Gewalt oder auch psychisch erlebte Gewalt, dass man halt so tief in dem seelischen Schmerz ist, dass man nichts anderes spüren will und sich dann selbst verletzt. Kann aber auch sein, dass man, wie wir das auch bei der Depression beschrieben haben, so eine Taubheit oder so eine innere Leere ist und man endlich wieder irgendetwas spüren will. Es kann sein, dass man es dazu benutzt, einen Versuch aus so einer Dissoziation oder so einer Depersonalisierung zu beenden. Also Dissoziation ist, wenn man in ein traumatisches Erlebnis wieder aufgrund eines Reizes zurückversetzt wird, mit allem, was dazu gehört. Und eine Depersonalisierung ist so, wenn man sich so ja, von oben betrachtet, ne? Das Leben von außen betrachtet und nicht mehr im Körper ist. Und um das zu beenden, setzt man auf Schmerz. Es kann sein, dass man versucht, sich selbst zu spüren, dass es ein Trauerprozess ist, dass man so voller Trauer ist, dass man es nicht aushalten kann. Es kann auch sein, dass man das alleine macht. Es kann aber auch sein, dass man das mit einer Gruppe macht. So, das ist so ein rituelles, wir verletzen uns selbst, um uns als Gruppe zu spüren, Ding ist.
Ja.
Dann ist man halt nicht alleine. Ne? Weil es gibt ja eine riesen Community und dann ist man einer Gruppe zugehörig.
Hey.
Und es kann auch sein, dass man das macht, um Grenzen zu spüren. Es ist leider so, dass es halt, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, eine kurzfristige Erleichterung gibt, aber langfristig halt ganz viel Scham und Schuldgefühl dabei ist. Eine spannende These habe ich letztens von einer Psychologin gehört, die ich eigentlich genauso vertrete. Ich hatte nur keine Worte dafür, ob man auch diese Selbstschädigung nicht auch als ein Stück Selbstfürsorge anerkennen muss. Weil müssen wir es denn dann unbedingt unterbinden oder müssen wir dafür nicht verschiedene Rahmenbedingungen finden, die nicht ganz so gefährdend sind? Weil wenn eine Person sowas Schlimmes erlebt hat, wie sexuelle Gewalt, und die das dann dafür nutzt, um nicht ständig daran erinnert zu werden oder um sich aus der Dissoziation rauszuholen, muss ich das dann nicht einfach akzeptieren? Warum muss ich ihr das nehmen, nur weil es nicht gesellschaftstauglich ist? Also wenn man jetzt mal ganz krass ist, Alkohol und Rauchen ist auch eine massive Selbstschädigung. Das ist aber gesellschaftlich anerkannt. Warum redet da keiner davon, dass man das den Leuten nicht abgewöhnen sollte?
Also vor allem bei Rauchen, ne? Also ich meine, wenn man gestresster ist, dann, ach, ich brauche erstmal eine Kippe. Das ist auch Form von Release, von Erleichterung in dem Moment, kurze Ausflucht. Das ist natürlich jetzt auf der Metaebene betrachtet, sag ich mal, schon das gleiche Schema.
Ja. Ja. Ja, genau. Und da komme ich eigentlich immer mehr zu, auch im Jugendamt dahingehend aufzuklären, weil wir kriegen ja immer so Ziele, nach denen wir arbeiten müssen, ne? Und dann steht dann da manchmal ganz toll, Selbstverletzung soll aufhören oder so, ne? Oder bearbeitet werden. Und manchmal sage ich dann auch, ja, muss ich mir mal angucken, ob ich dieses Ziel überhaupt realisieren möchte. So. Und wie gesagt, vielen Eltern sage ich so, jetzt kommen sie mal runter, weil die natürlich total panisch sind, wäre ich auch. Wenn meine Kinder anfangen würden, sich zu schneiden oder so, würde ich auch massiv panisch werden. Und dann bräuchte ich dann irgendeine Frau Kutsch, die mir sagt, so, jetzt erinnere dich mal an das, was du selber immer propagierst. Lass uns doch mal gucken, was dahinter ist. Und das wird zu großer Wahrscheinlichkeit wieder aufhören.
Ja, das ist nämlich auch so eine Sache, dass es ja im allermeisten Fall im Erwachsenenalter aufhört, oder? Also man hört im allermeisten Fall irgendwann einfach damit auf.
Ja. Ja, nur wenige, die halt diese Begleiterscheinung von Borderline zum Beispiel haben oder von Depression oder von PTBS, da wird das wahrscheinlich eher massiver, weil es wie eine Droge ist. Zuerst reicht halt so das kleine Ritzi-Ritzi mit dem Geodreieck. Irgendwann hast du halt dann die großen Schnitte mit der Klinge. Ne, und das kann ich aber relativ bald, kann ich das auseinanderhalten, warum die das machen. Und dann ist es halt so, dass ich dann mit denen erarbeite, okay, habe ich ja schon gesagt, ne, super, du hast es geplant. Guck, dass du keine Klingen zu Hause hast. So, versuch ein paar Skills dazwischen zu setzen. Ja, und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber schön, dass du es versucht hast. So.
Apropos Skills. Du hast am Anfang schon mal das Wort Skills fallen lassen. Wir haben auch schon mal hier im Podcast über Skills gesprochen, zum Beispiel in der Folge über Angststörungen. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was Skills sind und wofür man sie einsetzen kann und was es für verschiedene Arten von Skills gibt.
Also wenn dein Kopf voller Stress und negativer Gedanken ist und du zum Beispiel dich jetzt selbst schädigen möchtest, weil du denkst, anders kommst du aus diesem Gehirnchaos nicht mehr raus, dann kannst du verschiedene andere Reize nutzen, die deine Sinne ansprechen. Also riechen, fühlen, schmecken, sehen, hören, um den Reiz im Gehirn abzulenken. Vom ich möchte jetzt Schmerz, weil der Schmerz ist ja eigentlich auch schon ein Skill, den man ansetzt. Und da muss man versuchen, andere Skills. Also erstmal müssen die verstehen, dass die Selbstverletzung häufig eine Art Skill schon ist, weil man möchte nicht mehr anders denken und schneidet sich dann. Es sei denn, es ist so eine Art Selbstbestrafung. Deswegen meine ich ja, muss man gucken, möchten die sich weiter bestrafen, muss man an anderen Ecken ansetzen. So. Ne? Machen die das, weil die einfach so überfordert mit sich, den Hormonen und der ganzen Welt sind, kann man andere Skills dazusetzen, wie zum Beispiel Eiswürfel in der Hand halten. Das ist kalt. Das setzt Reize, konzentrier dich auf die Reize in der Hand und dann hört der Wunsch nach Schmerz vielleicht auf. Du kannst Musik hören, hör dir den Podcast an. Am besten dann nicht über selbstverletzendes Verhalten, wäre gut. Oder guck dir eine Serie an, geh spazieren. Also das sind so Sachen, die wir dann erarbeiten. Also so ein Notfall-Skill-Koffer, ne? Scharfe Bonbons lutschen zum Beispiel. Riechsalz, Ammoniak riechen. Also ne, so richtig krasse Sachen gibt es von niedrigschwelligen Skills, wie ich gehe jetzt spazieren mit einem Hund eine Runde und, oder ich telefoniere mit einer Freundin oder einem Freund zu. Ich schnüffel eine Pulle Ammoniak, sind natürlich ganz unterschiedliche High-Level oder Low-Level-Skills dabei. So eine Notfall-Skill-Tasche, die erarbeite ich mit all meinen Mädels, die selbstverletzendes Verhalten zeigen. Immer. Und die haben die immer dabei. Das kontrolliere ich auch. Und falls ihr euch wundert, dass ich halt nur Mädels sage, ich habe halt häufig nur Mädels mit selbstverletzendem Verhalten. Die Jungs sind da eher seltenst bei mir, weil ich ja die Obertussi vom Herrn bin und die mit mir oft nicht viel anfangen können. Also bei den Jungs ist es meistens so, dass wenn die dann kleiner sind, ich dann aber eher mit den Eltern arbeite. Und die Mädels habe ich dann quasi als Jugendliche bei mir. Die dann manchmal in der Identitätsfindung sind oder so. Ich hatte auch schon mal zwei Mädels, die dann irgendwann Jungs geworden sind. Das war dann auch okay. Also, ne, aber eigentlich ist das nicht so der.
Solange sie weiter mit dir arbeiten, ist es ja, ja wurscht.
Ja, sicher, ist mir doch Wurst.
Diese Skills sind ja quasi schon eine Art von einem Weg raus, beziehungsweise wie kann man damit umgehen, wenn man sich selbst verletzt? Was kann man denn noch machen, wenn man selber in der Situation steckt, dass man selbstverletzendes Verhalten anwendet? Und merkt, man möchte das eigentlich selber gar nicht mehr machen.
Also kann ich jedem empfehlen, ich weiß, momentan sind die Wartezeiten sehr lang, aber kognitive Verhaltenstherapie. Also wirklich Verhaltensweisen durchzusprechen und auch herauszufinden, wo fängt mein Stresslevel an? Also wenn morgens zum Beispiel ich schon aufwache, wie fühle ich mich dann? So ein Gefühlstagebuch tatsächlich zu machen. Weil häufig weiß man gar nicht, warum man sich jetzt selbst verletzt hat. Also viele sagen dann zu mir, ja, ich weiß gar nicht, dann sage ich, gab es irgendeinen Auslöser? Nee, eigentlich gab es nicht den einen Auslöser, dann sind die noch mehr verzweifelt. Und irgendwann bin ich halt auch mit darauf gegangen zu sagen, ja, dann guck dir mal den Tag an. Wie wirst du denn schon wach an dem Tag, wo du dich selbst verletzt hast? Um darauf Rückschlüsse zu ziehen. Viele sagen dann, ja, der Morgen war dann schon scheiße, ja, da habe ich schon den Bus verpasst oder ich habe schon scheiße gepennt. Das ist dann schon der erste Punkt vielleicht. Und der nächste kommt dann, weil, keine Ahnung, Özlem nicht neben mir sitzen wollte. Sondern neben Fritz, so in der Schule. Und der dritte ist dann, dann haben wir einen Test geschrieben, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so gut. Das sind so viele Kleinigkeiten, die das häufig aufbauen. Und dann kommt so diese Spannungskurve und die entlädt sich dann vielleicht, weil Mama gesagt hat, räum deine Socken weg. Und ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst deine Socken da nicht liegen lassen. Ja, dann sind die Socken aber ja nicht das auslösende, dann sind die Socken aber ja auch nicht der auslösende Punkt.
Es baut sich halt über den ganzen Tag auf und es gibt nicht die eine Ursache.
Genau. Und deswegen ist es wichtig, kognitive Verhaltenstherapien zu machen, um sein eigenes Verhalten zu sehen, zu reflektieren, zu verstehen und da anzusetzen. Vielleicht schon morgens was zu ändern, damit man halt ein bisschen entspannter ist, ne? Dann ist es immer bitte, bitte wichtig, die Wunden gut zu versorgen. Lasst sie euch gut versorgen, versorgt sie gut. Vielen Eltern sage ich auch, bitte kommentarlos einfach. Sie können mir danach auf WhatsApp alles zusammenbrüllen, wie sauer und enttäuscht sie sind, aber bitte kommentarlos versorgen, damit es halt nicht noch mehr Stress gibt, weil oft ist das wieder der Stress für die nächste Selbstverletzung. Die Selbstverletzung bitte niemals verbieten, haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen, warum. Na, sondern eher die Ursachen bekämpfen, die Ursachen herausfinden. Macht euch Gedanken darum, was kann es sein bei euren Kindern? Redet mit euren Kindern. Wenn ihr das merkt, dann bitte wertschätzend ansprechen. Ich merke, dass das so und so bei dir ist. Mach mir Sorgen um dich und nicht, bitte, der ist total bescheuert. So. Geht mit euren Kindern auf Augenhöhe. Denkt daran, ne, wer es noch nicht gehört hat, nicht in der Jugend in die Erziehung, sondern in die Beziehung gehen. Das ist bei dem Thema auch ganz wichtig. Super feinfühlig sein, bitte. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, fragt euren Partner oder eure Partnerin oder fragt die Patentante oder den Patenonkel oder wen auch immer. Geht in der, zu einer Beratungsstelle. Es gibt auch Selbsthilfegruppen in verschiedenen Städten für Eltern, damit ihr merkt, dass ihr da nicht alleine seid. Also das ist, finde ich, immer super wichtig, das auch systemisch anzugehen. Dann muss man halt immer gucken, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, eine Alternative den Jugendlichen zu geben oder den Betroffenen, bevor man das wegnimmt. Und das muss genau in der Reihenfolge sein. Nicht, wir nehmen das weg und suchen dann die Alternative. Das funktioniert nie. Habe ich früher versucht, funktioniert nicht. Und auch die Gelassenheit zu haben, das anzuerkennen. Also da bin ich echt in den letzten Jahren immer mehr hinzugekommen, nicht diese Hysterie da mitzunehmen. Die Funktion zu akzeptieren ist halt wichtig. Okay, hast du jetzt gerade gemacht, gut, guck, dass du dich ordentlich versorgst und wir arbeiten dran. Genau, dann die Frühsignale von sich selbst wahrnehmen und die auch aufschreiben. Das ist immer wichtig, dann kann ich nämlich danach mit denen gut darüber sprechen. Oder auch die Therapeuten können mit denen gut darüber sprechen. Wenn ihr da so ein Tagebuch führt, einfach so ein paar Sachen aufschreibt, dann kann man da gut sagen, ah, guck mal, du hast schon echt scheiße gestartet. Ja, habe ich. Ja, genau. Das heißt, da hat es schon angefangen mit der Spannungskurve. Ja, genau. Das sind so Sachen, die gut funktionieren. Was auch immer gut funktioniert ist, die selbst, also das stresst viele Kinder, das wusste viele Jugendliche, das wusste ich auch nicht. Irgendwann kam ich dahinter, dass mir irgendeine gesagt hat, boah, Frau Kutsch, es stresst mich total, dass Sie sagen, ja, dann lass das mit dem selbstverletzenden Verhalten, weil es soll ja ein Skill gefunden werden. Und die Skills hatte sie gefunden, sie wollte es aber ja nicht. Sie wollte immer als Hintergrund, wollte sie immer noch wissen, dass es möglich ist, das zu tun. Und dann haben wir irgendwann besprochen, okay, dann versucht doch die Selbstverletzung um 15 Minuten zu verschieben. Immer wieder 15 Minuten zu verschieben. Dann hatte sie aber noch dieses, okay, ich kann mich selbst verletzen, wenn es gar nicht anders geht und wenn ich will, aber ich versuche mal. Und wenn es nicht geht, mache ich das trotzdem. Das war zum Beispiel auch hocheffektiv, hätte ich nicht gedacht. Mache ich jetzt auch immer öfters, zu sagen, du mach dir gar keinen Stress, du kannst es ja machen, aber versuch doch mal, die um 15 Minuten zu verschieben. Versuch mal, andere Sachen zu machen, mal gucken, ob es klappt. Also wieder Selbstkontrolle quasi darüber zu erlangen. Das ist so das, was man tun kann. Und natürlich gibt es auch Medikamente für die Grunderkrankung, wenn es eine gibt, die das selbstverletzende Verhalten auslöst. Das gibt es natürlich, aber es gibt halt kein Medikament gegen selbstverletzendes Verhalten natürlich.
Ja, weil das selbstverletzende Verhalten, wie du halt schon ganz am Anfang gesagt hast, nur das Symptom einer Erkrankung ist. Also deswegen kann es dagegen ja gar kein Medikament geben, sondern du musst halt an die Ursache ran. Ich finde das ganze Thema Selbstverletzung super spannend, weil es ja gefühlt so ein paradoxes Verhalten auch ist. Wenn man jetzt sich jemanden vorstellt, der schon so viel Schmerz in seinem Leben erfahren musste durch, was weiß ich, sexuelle Gewalt oder anderen psychischen Stress oder andere Erkrankungen und so weiter, dann ist es ja eigentlich paradox, dass diese Leute sich dann zusätzlich noch selbst verletzen. Also eigentlich würde man ja meinen, ne, man hat schon so viel Schmerz empfunden, dass man nicht noch mehr Schmerz empfinden will. Aber genau das ist ja eben das Ding, dass man es ablenken will. Ich finde das einfach super interessant, was halt in der Psyche dann einfach abgeht. Also, dass man das dann als Außenstehender natürlich überhaupt nicht verstehen kann, weil es auch irgendwo nicht zu verstehen ist, wenn man halt nicht irgendwie näher sich darüber informiert und darüber spricht. Weil natürlich klingt es erstmal irgendwie irre, so, okay, der Mensch trägt so viel Schmerz in sich, dass er sich selbst dann Schmerz zufügt. Also das klingt ja erstmal paradox eigentlich.
Ja, genau. Aber das Problem ist, dass der Schmerz so tief sitzt, dass der dich so überrennt, dass du einen anderen Schmerzreiz brauchst, um den Schmerz, der dich wirklich verletzt, nicht mehr zu spüren.
Ja, genau ist ja das Ding.
Das ist ja das, ne?
Die Psyche des Menschen.
Abgefahren, sag ich immer wieder.
Und ich finde es halt auch interessant, dass es halt so ein weites Spektrum von Selbstschädigung und Selbstverletzung gibt. Also wie du eben gesagt hast, so von Nagelhautpiddeln, ne, dass das auch natürlich eine Art von Stressabbau ist, wo man sich selbst verletzt, halt in einem kleineren Rahmen. Oder dass jeder Mensch halt seine Art von Stressabbau hat, wie zum Beispiel mit dem Rauchen, das ist natürlich auch selbstschädigendes Verhalten, was halt dann zur Sucht wird. Aber jeder kennt diesen Satz, ne? Boah, ich brauche jetzt erstmal eine Kippe. Boah, ich muss jetzt mal kurz raus. Ne, erstmal mein Kippchen. So, also das ist natürlich auch, das machst du ja nicht irgendwie, weil du in dem Moment einfach nur Lust auf eine Kippe hast, sondern auch zum Stressabbau. Also viele Leute rauchen auch, weil sie in dem Moment Bock auf eine Kippe haben, wenn sie ein Glas Wein trinken oder sowas. Mhm. Aber bei mir auf der Arbeit gibt es Dutzende, die rausgehen, weil sie einfach Stress haben und sagen, boah, ich muss jetzt mal kurz erstmal eine rauchen. Also das ist ja einfach so bekannt und geläufig. Und da sagt natürlich auch niemand was, weil das einfach total gesellschaftlich anerkannt ist und ja, ist halt ein Stressabbau. Zurück zur Selbstverletzung.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Kind habe und ich hege den Verdacht, dass mein Kind sich eventuell selbst verletzen könnte.
Mhm.
Was könnte darauf hindeuten? Also abgesehen davon, dass ich die Person oder das Kind oder die Jugendlichen halt wirklich aktiv dabei erwische, sage ich mal, oder halt die Narben sehe. Aber was könnte noch darauf hindeuten, dass sich jemand selbst verletzt?
Einer der offensichtlichsten Gründe ist zum Beispiel unangemessene Kleidung für das jeweilige Wetter. Zum Beispiel langärmelige Oberteile im Sommer. So. Oder immer lange Jeans tragen wollen oder so. Na, das sind immer zu Schuhe, sowas ist immer, kann ein Indiz dafür sein. Dann Vermeidung von Aktivitäten, die den Körper entblößen. Also wenn wir beide jetzt zum Beispiel in die Sauna gehen und wir sind immer in die Sauna gegangen und du sagst auf einmal, nee, ja, irgendwie will ich nicht und nee, und du bist so irgendwie, ja, windest dich da irgendwie so raus und ich denke so, hä? Was ist denn jetzt los? Das ist aber komisch. Hast du eine Schwangerschaft, die du von mir verheimlichen willst?
Wo?
Also das sind auf jeden Fall auch immer Indizien, wenn man die Sachen getrennt waschen will. Also ich hatte mal ein Mädel, die wurde auf einmal total selbstständig und die Mutter hat sich total gefreut, weil die ihre Sachen immer selber waschen wollte. Ja, die waren halt immer voller Blut.
Boah, also krass.
Das war halt der Grund und die Mutter war danach auch völlig fertig, weil sie das halt sich total gefreut hat. Also Leute, nicht alle, die auf einmal selbstständig werden und zeigen selbstverletzendes Verhalten. Ne? Nein, du darfst deine Wäsche nicht mehr waschen. Zeig mir deine Wäsche. Aber es kann ein Indiz dafür sein. Wenn die Jugendlichen rückzügig werden, also wenn die sich mehr in ihrem Zimmer einschließen, Verhaltensveränderungen zeigen, nicht mehr im Alltag der Familie so teilnehmen, sind natürlich wieder alles auch Indizien für eine Pubertät. Aber es geht halt so um jetzt. Auf einmal ist das so. Unerklärbare Wunden und seltsame Erklärungen dafür.
Mhm.
Also es ist interessant, was für seltsame Erklärungen es alles gibt. Es gab schon mal eine Mutter, die geglaubt hat, dass es eine Rüsselhornnisse gäbe, die punktuell beißt und deswegen würde das so aussehen wie Zigarettenverbrennung. Ja, so wie du habe ich dann auch geguckt. Aber es ist natürlich auch, die Mutter war voll in der Vermeidung, die wollte das nicht wahrhaben und da habe ich gesagt, dann google sie doch mal bitte Rüsselhornisse.
Rüsselhornisse. Aber auch geil, weißt du, wenn jetzt dein Kind zu dir irgendwie die Verletzung hätte und die würde zu dir sagen, ja, das war die Rüsselhornisse. Dass du dann sagst, ah, okay.
Ja, ich habe keine Ahnung von. Ja, okay.
Okay, alles klar.
Okay, nochmal zurück zum Thema. Also es kann auch darauf hindeuten, dass Rasierklingen und Feuerzeuge auf einmal gefunden werden in Taschen, im Zimmer oder dass euch Rasierklingen und Feuerzeuge auf einmal fehlen. Und ihr denkt so, hä, habe ich mir doch gerade neu gekauft. Tatsächlich auch nicht nur Rasierklingen, sondern Rasierer, die bauen die auch auseinander und machen sich da selber Sachen bei. Nehmen dann die Klingen raus und so, ne? Wenn eure Jugendlichen auf einmal Schwierigkeiten in der Kommunikation von Gefühlen haben, dann deutet das auch darauf hin, dass man, das ist halt oft so, dass man dann Probleme hat, die Gefühle zu äußern. Deswegen ist Therapie, Sprachtherapie ja wichtig. Man soll das äußern, man soll lernen, anders mit dem Schmerz umzugehen und den abklingen zu lassen in einem normalen Tonus, so wie wir Schmerz empfinden. Also wenn es mir schlecht geht oder ich, na, als mein Hund gestorben ist, hatte ich auch nicht den Drang, mich selbst zu verletzen, sondern es war trotzdem ein tiefer Schmerz, den ich gespürt habe. Und den konnte ich aber kommunizieren und konnte darüber reden irgendwann. Und dann, das heilt ja. Und Betroffene haben häufig Schwierigkeiten in der Kommunikation von Gefühlen. Und dann machen die halt, zeigen sie es halt anders. Drastische Stimmungsschwankungen ist der Indikator schlechthin für Pubertät, Aber wenn es halt auf einmal zu drüber wird, zu drastisch wird, kann das halt auch ein Punkt sein, der für selbstverletzendes Verhalten spricht. Genauso wie Veränderungen im Ess- und Schlafverhalten. Und das Horten von Verbandsmaterial oder das Klauen von Geld dafür. Das sind halt alles so Indizien, die ihr, dann müsst ihr mal eure Snuffery-Snüffelnase einsetzen und mal ein bisschen bei euren Jugendlichen hinterher schnüffeln, so schwer das auch fällt.
Ja, Leute, das war unsere Folge zum Thema Selbstverletzung. Ich fand, das war bisher fast eine unserer spannendsten Folgen, weil es so,
ja?
so nah irgendwie ist und ja, halt wieder so ein Thema ist irgendwie, was man so mitbekommt, was man irgendwie so halb schon kennt, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also irgendwie auch so ähnlich wie beim Mobbing, ne? Also man kriegt es halt mit. Das ist ja was anderes, wie wenn wir jetzt zum Beispiel über, keine Ahnung, Borderline oder irgendwas reden, was halt für Otto-Normal-Leute oder jemanden wie mich halt so fremd ist und so fern ist, wo man halt auch irgendwie gar keine Ahnung hat, dann es berührt mich dann manchmal weniger als sowas wie jetzt bei Selbstverletzung, wo ich halt merke, okay, ich habe schon hunderte Leute gesehen und getroffen, die das durchgemacht haben. Und ich habe nie richtig verstanden, was das bedeutet eigentlich. Und deswegen, und das fand ich eben auch bei Essstörungen ja auch so spannend. So, das ist irgendwie so ein Thema, das wabert immer so rum und man hat auch schon 1000 Dokus und Filme und so weiter darüber gesehen, aber so richtig drüber gesprochen hat man halt nicht. Und so richtig irgendwie gewusst, was das bedeutet und was eigentlich dahinter steckt, auch nicht. Und das ist jetzt bei Selbstverletzung eben auch so. Deswegen finde ich das halt einfach so, so spannend und deswegen bin ich auch froh, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Weil das irgendwie so nach so einem kleinen Thema klingt zuerst. Irgendwie doch so, ja, Selbstverletzung, ja, gut. Aber das macht ja so viel auf dann im Nachhinein. Also es ist schon krass.
Ja, hast du ja am Anfang ja auch gesagt, ja, Selbstverletzung haben wir heute kein langes Thema.
Ja, ja, genau. Und jetzt ist es trotzdem wieder bei anderthalb Stunden oder so gelandet. Weil es halt so viele Aspekte einfach gibt. Also es ist schon spannend auf jeden Fall. Ja.
Hast du denn zum Abschluss von unserer Folge wieder eine kleine Story für unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst?
Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar möchte ich mit euch teilen, wie sich meine Mutterschaft auf meinen Job quasi auslegt. Also früher war es zum Beispiel so, dass ich bei Müttern, schwangeren Frauen, die geraucht haben, als ich selber auch noch geraucht habe, habe ich dann gedacht, ja, es ist ja eine Sucht und ich weiß ja nicht, wie heftig das ist. Und ich habe nie super viel geraucht, aber schon auch so, ne? Und da habe ich immer gedacht, ja, wer weiß, das ist ja auch nicht so einfach, damit aufzuhören und so. Und als ich dann selber schwanger war, war es einfach Null-Toleranz-Politik. Also erstens hätte mein Mann mich gevierteilt und zweitens war das auch für mich gar keine Frage, dass ich das nicht mache. Und seitdem bin ich zum Beispiel viel schärfer damit, weil ich ja selber weiß, dass es möglich ist, den Muttis mit auf den Weg zu geben, das ist möglich und lass das und auch sehr drastische Maßnahmen da ergreife, wie zum Beispiel einer Mutter ein Video zu zeigen, was mit dem Fötus passiert, wenn man gerade eine Mutter dabei filmt, die aktiv raucht. So, ne? Und so hat sich das halt in vielen Sachen verändert tatsächlich. Und ich habe jetzt eine Kollegin getroffen, die schwanger ist und habe ich gesagt, boah, ich bin mal gespannt, wie sich das bei dir verändert und so, ne? Und die meinte dann auch, es wird sich eigentlich, was soll denn sich da verändern? Ich so, ja, ja, wart mal ab, wart mal ab. Also das hat schon sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Mutterschaft mich nochmal empathischer den Eltern gegenüber gemacht hat. Weil wo ich zum Beispiel früher Null-Toleranz gezeigt habe, war, wenn ihr jemand mal die Hand ausgerutscht ist. Das habe ich gedacht, das geht gar nicht. Und heute... letzte Woche zum Beispiel war es so, dass ein Vater gesagt hat, boah, er fühlt sich total furchtbar, aber ihm ist die Hand ausgerutscht und ich habe zu ihm gesagt, ja, ist zwar scheiße, wir müssen daran arbeiten, aber ich kann es gut verstehen. Ich würde meinen Kindern auch gerne mal eine tacheln und die gegen die Wand klatschen. Und das Einzige, was mich von ihm unterscheidet, ist, dass ich andere Regulationsmechanismen habe, die man ihm erstmal beibringen muss. Also es ist echt richtig verrückt. Ich hätte niemals gedacht, dass das so ist. Und ich freue mich auch schon auf ein Gespräch in einem Jahr mit meiner Kollegin, wenn die wieder zurückkommt. Und dann werden wir nochmal darüber sprechen, was da alles an Veränderungen angestrebt.
Ja, die Perspektive ändert sich dann doch ganz schnell, wenn man halt mittendrin steckt.
Ja, das ist total crazy. Ja, ja. Das wollte ich einfach mit euch teilen, dass das mehr mit mir gemacht hat, als ich dachte tatsächlich. Viele fragen mich auch immer, wie kannst du das machen, wenn du selber Kinder hast? Wie kannst du diesen Job machen? Ich habe so ein paar Regularien. Ich nehme keine Kinder, die unter Verwahrlosung, Gewalt oder sexueller Gewalt leiden, die so alt sind wie meine. Das ist für mich ganz wichtig. Das mache ich nicht, das ist mir zu nah. Das hat Mama ja auch mal gesagt, ne? Die nimmt keine Fälle, wo die Kinder so alt sind wie ihre Enkelkinder. Das ist dann too much. Ich nehme keine auf meiner Seite von Aachen.
Ah.
Das ist so in my hood. Das ist mir zu nah. Das mache ich auch nicht. Genau. Also ich versuche schon ein paar Regeln für mich festzusetzen, die ich nicht überschreite, damit ich das weitermachen kann. Ja.
Der Perspektivwechsel einer Mutter sozusagen.
Genau. Ja. Auf jeden Fall. Habe ich völlig unterschätzt.
Ja, Leute. Das war's für diese Folge von uns. Selbstverletzendes Verhalten. Wie immer findet ihr alle möglichen Infos dazu nochmal in der Folgenbeschreibung. Wir packen ja immer oder häufig alle möglichen Links und Broschüren und Bücher und so weiter rein, wenn euch das Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst betroffen seid. Ihr seid nicht allein. Glaubt mir, da sind noch ganz viele hunderte, tausende Leute, die das Gleiche durchmachen und es ist wichtig, darüber zu sprechen und es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen und es gibt auf jeden Fall Dinge, die ihr machen könnt. Genau. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, hoffentlich, wenn ihr wieder mit dabei seid, bei einer neuen Folge von Hinter jeder
Tür. Aber vorher fahre ich in Urlaub.
Urlaub, 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 Urlaub.
Urlaub, Urlaub,
Urlaub,
Urlaub, Urlaub.
Das freut mich für dich. Ich kann dir echt
nur noch mal kurz erwähnen.
Ich kann gut gönnen, weil ich war dieses Jahr auch echt viel im Urlaub. Von daher, ich freue mich sehr, dass du nochmal in den Urlaub fährst.
Mit meinen Kindern.
Ja, gut. Das bist du selber schuld. Alles klar, ihr Lieben.
Bis dann, macht's gut. Schöne Herbstferien in NRW. Tschüssikowski.
Tschüssi.